Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo und schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben.
Da sind wir wieder.
Wir betonen das deswegen. Vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Hinweis. Wir sagen seit ungefähr 3,5 Jahren zugeschalten, was natürlich völliger Blödsinn ist. Das heißt zugeschaltet.
Ja, man kann da grammatikal noch diskutieren, aber ja, in unserem Fall zugeschaltet
ist. Man kann sich da mit dem deutschen Rat der Sprache nochmal anlegen.
Hallo? Also wir legen uns momentan extrem viel mit der deutschen Sprache an, so ist nicht.
Ja. Aber es ist schön, dass Sie wieder dazugeschaltet haben. Das war's.
Das war's. Herzlich willkommen, tschüss.
Nein. Herzlich willkommen, tschüss. Sie sind es gewohnt. Ihr, du, Sie seid es gewohnt, dass wir immer und immer wieder
Den Erklärbär machen.
Wir haben keinen Erklärbär mehr, wir haben jetzt Ole. Ole ist unsere Ente der Woche, weil wir haben, also es ist so, wir erklären natürlich weiter und gerne und viel, aber wir haben festgestellt, dass wir in unseren Vorgesprächen, die wir immer so stundenlang führen, bevor wir eine Folge aufnehmen, so über ganz viele tolle Sachen reden und dann feststellen, Mensch, das wäre doch eigentlich für alle, ja, wir finden interessant.
Ja. Vielleicht nur wir.
Vielleicht nur wir, das wird sich jetzt rausstellen. Jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir diese Folge einfach mal, wir machen zwar sonst auch Uncuts, aber diesmal quatschen wir wirklich einfach blöd draus los, wenngleich wir trotzdem so eine leichte Themengrundlage haben.
Ja, die Themengrundlage, Thema Pflegeversicherung oder Gesundheitssystem haben wir ja immer, auch wenn wir nur beide ohne Kamera uns unterhalten. Und heute hatten wir ja auch ganz viel in den Social Medias gelesen, der DRK-Pflegereport. Der ist ja wieder auf dem Markt und darüber wird dann ganz groß gefachsimpelt.
Ja, ein Thema davon. Also es ist ja, gibt ja immer so Reporte, die von Kassen erstellt werden. DRK ist eine große Kasse. Schon mal aufgefallen vielleicht, wenn man durch die Gegend gefahren ist, so 3 Buchstaben, orangene Farben. Ich finde dieses Orange übrigens ganz schrecklich, aber ich bin selber da versichert. Also von daher, ich drücke mein Auge zu.
Also ich finde Farben egal, ich finde die Leistung der Kassen total interessant.
Diese Farbe ist wirklich, finde ich, ziemlich anstrengend, aber das ist auch meine persönliche Sache.
Genau, und DRK mit seinen sehr, sehr vielen pflegebedürftigen Versicherten hat entsprechend valide Daten und mit diesen validen Daten können dann entsprechende Institute, Universitäten, Professoren dann Reporte erstellen, woraus dann aus diesen Zahlen abgeleitet werden kann und Hiobsbotschaften dann auch verteilt werden. Wobei, also das, was jetzt im DRK-Pflegereport steht, das hast du schon vor Jahren erzählt.
Ja.
Dein Beispiel ist immer die Titanic.
Ich sag immer, heutzutage, die Titanic, die hängt nicht mehr nur mit dem Hintern nach oben, sondern wir sind eigentlich schon völlig am Untergehen. Und mein schönster Vergleich ist immer, dass wir nicht mehr auf die Wand zurasen, sondern wir uns mittlerweile im Aufprall befinden. Ja. Und jeder, der mich kennt, wird das mit den Augen rollen. Ich rede seit 10 Jahren von nichts anderem, dass das Gesundheitssystem quasi crasht. Ich meine, man kann 1 und 1 zusammenzählen, wobei ich kein Gelehrter bin. Ich habe nie eine Universität von innen gesehen. Und trotzdem, als Unternehmer, versuche ich den Weitblick zu haben und zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Und dann höre ich sehr genau hin und ich höre sehr genau zwischen den Zeilen hin. Und wenn man rechnen kann, und dann weiß, dass wir Babyboomer-Jahre hatten und wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt, dann konnte man auch schon vor 10, 15, 20 Jahren sich ausrechnen.
Vor 30 Jahren.
Dass es ja nicht funktioniert.
Vor 30 Jahren, vor länger als 30 Jahren, habe ich meine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, auch wenn man mir das nicht ansieht. Damals hieß es der demografische Wandel und ältere Menschen werden mehr, Pflegekräfte, Pflegefachkräfte werden weniger, wir werden in Zukunft Probleme haben. Also es ist schon 30 Jahre her. Und jetzt kommt das böse Erwachen. Tada!
Ja, jetzt geht's auf einmal los und das finde ich so lustig. Man wurde von Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Bekannten, Familie und so weiter immer belächelt, sage ich mal, wenn man das angesprochen hat. Und wenn man darüber gesprochen hat und wenn man gesagt hat, das passiert, die wirklich in dieser Materie drinstecken, auch schon seit 20 Jahren, 30 Jahren sagen, es wird eine Katastrophe, die jetzt endlich Gehör finden, da finde ich das so lustig, dass all das, und wir sind ja nicht alleine, es gibt ja auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das genauso seit 20 Jahren erzählen, was da passiert, den man nie richtig zugehört hat, kommt jetzt das böse Erwachen bei diesen ganzen Verantwortlichen mit dieser Schrecksekunde, die Welt geht ja unter in der Pflegelandschaft, was machen wir denn jetzt? Und sie kommen mit Vorschlägen und Themen um die Ecke, wo ich wirklich da sitze und mir denke, alter Falter, wer sind denn eure Berater? Das Geld hätte ich auch gerne.
Unabhängig von was die da vorschlagen, es sind meistens die Themen, die vor 10, 15 Jahren schon vorgeschlagen wurden. Und dann macht man aber irgendwelche Symposien und Podiumsdiskussionen und stellt sich dann dahin und erzählt vom Zusammenlegen des Entlastungsbudgets. Also ich bin 2019 aus dem Bundesverband ausgetreten und hatte drei Papiere schon auf meinem Tisch zu liegen, wo genau dieses Zusammenlegen des Entlastungsbudgets oder der Entlastungsbeträge diskutiert wurde. Und auch da haben wir schon gesagt, Kurzzeitpflege, Veränderungspflege, ja, weil das Pflegegrad unabhängig sozusagen immer das gleiche Budget ist. Aber es gibt Diskussionen, wo es heißt, die Tagespflege müsste da auch reinkommen. Und Tagespflege ist zum Beispiel pflegegradrelevant. Also da kann man nicht Äpfel und Birnen in einen Topf reinschmeißen. Ja. Solche Diskussionen, aber diese Diskussionen, wie gesagt, haben wir vor Jahren schon geführt und die werden weitergeführt, anstatt endlich zu handeln.
Ja, ja, das geht immer weiter und ich finde es halt so spannend, ich nenne das ja mittlerweile Klassentreffen, wenn, man möge mir verzeihen, bitte, ja. Diese ganzen Veranstaltungen, wo...
Nettes Catering ist.
Also gutes Catering, kann man nicht abstreiten, aber es sind immer wieder die gleichen, auch angenehmen Gesichter. Man kennt ja viele mittlerweile, aber es sind immer die gleichen Akteure. Und der Kapitän ändert sich ab und zu mal, so alle 4, 8 Jahre. Aber das Schiff ist das gleiche und der Inhalt und es fährt immer in die gleiche Richtung, weil der Kapitän vom Kapitän davor irgendwie immer das gleiche Steuerrad in die Hand kriegt und das funktioniert nicht und das wissen wir alle. Und jetzt kommen diese ganzen Reporte, in denen es dann heißt, oh, die Welt geht unter, wir müssen was machen und dann kommen die Vorschläge, die uralt sind.
Uralt, nicht greifbar,
nicht irgendwelche greifbar.
Pseudo-intellektuellen Begrifflichkeiten, die einfach wichtig klingen, aber nicht umsetzbar sind und so weiter und so fort. Ich meine, wir hatten ja das letztens auch besprochen, hinter der Kamera. Da gab es ja auch eine Studie, wo festgestellt wurde, dass die Entlastungsleistungen, also die Angebote zur Unterstützung im Alltag, nicht in Anspruch genommen werden können. Und das Ergebnis war, es gibt zu wenige Anbieter. Tudum. Also das Thema ist ja lange schon bei uns schon Thema gewesen und auch auf anderen Ebenen.
Genau, und wenn man dann eben dieses gerade Entlastungsleistungen, dass man die nicht in Anspruch nehmen kann und so weiter, da finde ich es dann total spannend, dass aus diesen Reporten dann hervorgeht, dass eben die Auflagen und die Schwellen, um ein Anbieter zu werden, um es überhaupt anbieten zu können, so hoch sind, dass also die Angebote gar nicht geschaffen werden können dafür. Und wir werden ja in dieser Woche jetzt, gibt's ja noch eine Podcast-Folge, veröffentlichen wir noch eine Podcast-Folge mit einem der Gründer von Juhi, die eben einen Entlastungsdienst, ja einen bundesweit tätigen, gegründet haben. Und dann können Sie, ihr mal sehr gespannt zuhören, mit was für Hürden auch junge Menschen, die Bock haben, die Lust haben, Risiko einzugehen, etwas zu gründen, mit welchen Hürden die konfrontiert werden. Also da ist der erste Ole geht nach Berlin, auf jeden Fall an die Senatsverwaltung. Hört euch diese Podcast-Folge an. Ist wirklich total spannend. Bezug nehmend dazu ist es eben so, dass die Hürden bundeslandspezifisch entweder total einfach sind oder so hoch sind, dass man da gar nicht rankommt.
Unabhängig von hoch oder niedrig, sie sind unterschiedlich. Wir haben ja in der Bundesrepublik das föderale System, sodass jedes Bundesland seine eigenen Regelungen auf den Markt werfen kann. Verstehe ich nicht, weil es sind bundeseinheitliche Gesetze. Es sind bundeseinheitliche Beträge, Leistungen, die ich sozusagen für den entsprechenden Pflegegrad bekomme, aber bundesunterschiedliche Zulassungskriterien, bundesunterschiedliche Preise. Und das macht es dann entsprechend schwer. Und gerade zum Beispiel die Entlastungsleistungen, da ist ja die Zulassung bei der Kommune angesiedelt. Ja. Jetzt müsste ich doch als Kommune daran Interesse haben, dass meine Bürger, die mich dann gegebenenfalls auch wählen werden, zumindest bei der nächsten Wahl, auch gut versorgt sind. Ich meine, 1 + 1 = 2, oder? Oder denke ich dazu kompliziert?
Ja, es fängt ja schon damit an, dass die Politik es bis heute nicht begriffen hat, also in meinen Augen nicht begriffen hat, dass sie Dienstleister sind. Die leisten Dienst am Volk.
Stimmt, stimmt. So. Wir wählen sie und die werden von unseren Steuergeldern finanziert. Ja. Ach, stimmt. Das sind ja aber auch die Behörden, oder? Ach, Mensch, ja. Die Krankenkassen und die Pflegekassen, die werden doch von den Beiträgen der Versicherten finanziert, oder? Na Mensch, dann sind das unsere Dienstleister?
Ja, und das verstehen die nicht.
Warum?
Ich weiß es nicht. Aber ich finde das immer so lustig, um das fortzuführen. Aus diesem Report geht zum Beispiel auch hervor, ich muss jetzt lügen, weil ich glaube, es waren 3,4 Milliarden Euro, die für die Verhinderungspflege zur Verfügung stehen, aber nicht in Anspruch genommen werden. So, und wenn man dann weiß, und wir haben erst heute wieder so einen aktuellen Fall auf den Tisch gekriegt hier von einer Mitarbeiterin von uns, total klasse, also klasse Fall, blöder Hintergrund, wo die...
Vielleicht da ausholen. Also die Kasse hat ja die Verpflichtung, den Versicherten aufzuklären.
Nee, dann müssen wir erst den Fall sagen, also das Ergebnis sagen, und dann kannst du es von hinten aufrollen.
Okay.
Verhinderungspflege rückwirkend beantragt, dokumentiert,
quittiert,
wann was passiert ist. Und jetzt kommt die Kasse mit diesen drei großen grünen Buchstaben an, aus dem Nordosten im Übrigen, und sagt, also so eine Quittung erkennen wir nicht an, ohne irgendwie zu schreiben, was verstehen die unter einer Quittung rechtlich gesehen, und fordern denjenigen also auch dann auch noch Kontoauszüge hinzulegen und weiß nicht was alles. Und das ist kein Einzelfall, das erleben wir hier in der Beratungsstelle jeden Tag, es ist auch völlig egal, welche Kasse das ist, dass immer wieder irgendwelche fadenscheinigen Begründungen rausgekramt werden von den Sachbearbeitern der Kassen, die in diesem Zusammenhang unsere Dienstleister sind, weil wir mit unseren Beiträgen deren Arbeitsplatz finanzieren und dann ankommen und sagen, ist ja schön, aber kriegen sie nicht, weisen sie mal nach. Und das ist in meinen Augen mit ein Grund, ich würde mal locker behaupten, da liegt eine Milliarde drin, die aufgrund solcher Tatsachen eben liegen geblieben ist.
Wir haben letztes Jahr dazu auch einen Bericht gehabt, 12 Milliarden nicht genutzte, nicht in Anspruch genommene Leistungen der Pflegeversicherung. Ja. Meine Fragestellung war ja, was wäre, wenn man die nutzen würde? Steht dieses Geld überhaupt zur Verfügung? Aber um auf die Veränderungspflege zurückzukommen, jede Pflegekasse ist verpflichtet, seine Versicherte über die Leistung aufzuklären. Jetzt werden sich die Kassen wahrscheinlich dahinter verstecken. Hey, wir schicken ja, wenn das Gutachten dann bewilligt wird, 25 Seiten Gutachten plus noch 4 Seiten Erklärung der Leistung. Da muss doch der Versicherte, die Versicherte das durchlesen. Und damit haben wir unsere Auskunftspflicht sozusagen Genüge getan.
Natürlich.
Nein, es gibt die Pflegeberatung nach 7 und es gibt die Pflegeberatung nach 7a. Wo die Kassen das bewusst nicht aus ihren eigenen Händen geben, weil sie das ja selber durchführen. Und genau die vorhin erwähnte grüne Kasse ist leider dafür bekannt, dass sie das nicht machen. Und wir haben vorletztes Jahr das Phänomen gehabt, dass ganz, ganz viele Kunden, Versicherte, angeschrieben wurden von dieser Kasse und abgemahnt wurden, dass sie innerhalb kürzester Zeit den Beratungseinsatz nachzuholen haben. Ich habe persönlich bei meinen Beratungskunden festgestellt, dass die Kunden teilweise über 10 Jahre schon pflegebedürftig waren oder sind und bisher noch nie eine Beratung in Anspruch genommen haben, weil sie es nicht wussten, weil sie es nicht kannten. Und jetzt kommt dann die Kasse, droht, wenn du das nicht machst, kürzen wir dir das Pflegegeld oder stellen es sogar ein. Also ich muss doch als Kasse, als Kostenträger erstmal meine Pflichten erfüllen, um dann Sanktionen gegenüber den Versicherten, den Pflegebedürftigen zu machen. Ich habe dazu explizit eine Konstellation. Meine 97-jährige Versicherte, die ich dazu beraten habe, wo ich gesagt habe, hey, ich helfe dir auch bei dem Ausfüllen des Antrags. Ich helfe auch bei dem Ausfüllen der Abrechnung. Diese Dame hat jetzt zum 3. Mal die gleichen Unterlagen zugeschickt bekommen. Hätte ich es nicht selber abfotografiert und selber sozusagen durchgeführt, würde ich sagen, naja, okay, das ist irgendwo verloren gegangen. Jetzt ist meine Fragestellung, warum schikaniert man pflegebedürftige Menschen? Also umgekehrt, wenn der oder die Sachbearbeiterin, wenn es dessen Oma ist, die komplett verzweifelt ist und ihre Sache nicht erledigen kann, wie würdest du sich fühlen? Also einfach mal die Brille vom Betroffenen aufsetzen und dann kotzt es mich an, dass so viel Geld rausgeschmissen wird für irgendwelche Reporte, irgendwas festgestellt wird und am Ende wird nichts gemacht. Und jetzt nehme ich auch mal Ole.
Genau, der Ole 2 geht an mindestens 97 Kassen. Es ist einfach dieses wunderbare Stichwort eben mit den Pflegereporten. Es wird für alles Mögliche Geld rausgeschmissen. Muss man wirklich sagen. Also ich war auch schon bei Kassenveranstaltungen und denke mir manchmal, ja, wenn sie das Geld anders investieren würden, wäre auch schön. Aber dann kommen aber die Argumente, wir müssen das machen, Netzwerken und so einen ganzen Gedöns. Ich finde das total spannend, dass wirklich, wenn Leute auf ihr Recht pochen, und dafür sind wir als Pflegeberater, als Pflegeberaterin, als Sachverständige mit all unseren Kolleginnen und Kollegen bundesweit, egal wo sie unterwegs sind, eben da, um die Leute aufzuklären, weil aus diesem Report eben auch hervorgeht, dass also die Leute nicht so richtig aufgeklärt sind. Das wundert mich überhaupt nicht. Das fängt damit an, dass der medizinische Dienst in den Begutachtungen vor Ort nicht richtig berät.
Weil sie auch keine Zeit dafür haben, weil sie auch zeitlichen Druck haben.
Sie haben keine Zeit dafür, aber ja. Es gibt einfach extrem wenig anständige Pflegebegutachtungszeiten, sagen wir es mal so. Also wir kennen ja auch viele Pflegegutachter, die für den medizinischen Dienst tätig sind, die uns dann erzählen, dass die an einem Tag 8 Gutachten erstellen müssen, an einem Tag. Da bleibt nicht viel Zeit übrig. Und es liegt halt mittlerweile so viel im Argen in der Pflegeversicherung, im Gesundheitswesen sowieso. Also wenn wir das jetzt nur, wollen wir gar nicht so weit abschweifen, aber in der Pflege, es liegt so viel im Argen. Und wenn ich dann immer dieses, und ich muss es wirklich mal so deutlich sagen, dieses Geschwafel höre und lese, was da veröffentlicht wird, wo ich mir denke, Freunde, das könnt ihr in 80 Reporten, die irgendwo erstellt wurden, nachlesen. Und jedes Jahr veröffentlicht ihr neue dramatische Zahlen, die jedes Jahr immer schlimmer werden und jedes Jahr die gleichen Probleme beschreiben. Da denke ich mir doch, wer von euch hat es denn verpasst, beim PDCA-Zyklus aufzupassen und am Ende eine Lösung vorzuschlagen? Und dann kann ich überprüfen, hat das dann was gebracht? Aber dieser Punkt fehlt übrig. Der fehlt total. Das wundert mich total. Ich wollte das nur mal so ganz direkt sagen. Also uns kennen ja mittlerweile sehr viele. Wir sind ja unter dem Radar extrem gut vernetzt mittlerweile. Und es ist egal, mit welchen Kolleginnen und Kollegen wir uns unterhalten. Es ist egal, mit welchen Branchen wir uns unterhalten. Und es ist auch so, dass auch gerade nach der letzten oder vorletzten Folge war es mit diesen unabhängigen Gutachtern, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich bei uns gemeldet haben und uns berichtet haben von also stationären Einrichtungen, wo 12 Monate lang Anträge seitens des medizinischen Dienstes nicht bearbeitet werden. Wo uns Kolleginnen und Kollegen berichtet haben, dass sie selber auch versuchen, als unabhängige Gutachter irgendwie bei Kassen anerkannt zu werden und nicht vorwärts kommen, weil die Kassen da blocken und sagen, es gäbe keinen Bedarf. Völliger Schwachsinn, der Bedarf ist da. Da laufen auch im Hintergrund so ein paar Sachen, über die wir sehr gut informiert sind, wo wir eben wissen, dass dieser Bedarf da ist. Und nach außen wird immer so getan, in diesen sozialen Medien dann, als wenn jetzt die Blumenlandschaft ausgebrochen ist. Und da gibt es eben so ein paar wirklich blickige Kolleginnen und Kollegen und es gibt auch so ein paar studierte Professoren und Professoren. Jetzt war ich mal ganz kurz bei YouTube weg, kein Problem, jetzt hört man mich zumindest. Da war es nämlich so gewesen, dass einzelne Professoren und Professoren wirklich mal so richtig auf den Putz hauen und ich finde das dann total spannend, wenn man sich mit diesen Leuten unterhält, wie die erzählen, wie die dann im Hintergrund niedergemacht werden, weil sie eben genau die Problematik ansprechen, die überall herrscht. Ich finde das total spannend.
Ja, also mich persönlich stört auch die Diskussion oder die Differenzierung zwischen stationär und ambulant. Klar, stationär gibt es auch einen Hilfebedarf bzw. einen Fachkräftemangel, aber wo es eigentlich brennt, ist die ambulante Versorgung. Also es gibt zunehmend weniger Pflegedienste, die Angebote, also die Auerleistungen, die Entlastungsangebote sind wenig. In dem Bericht wird auch erwähnt, hier Tagespflege wird kaum in Anspruch genommen, aber auch, Klammer auf, weil es einfach zu wenig Angebote gibt. Also man muss doch die Angebote, die zur Verfügung gestellt werden können, auch attraktiv gestalten. Also ich höre auch von ganz vielen Kollegen, dass die Vertragsverhandlungen mit den Kassen dermaßen erniedrigend auch sind, dass die regelrecht betteln müssen, um gewisse Personalstrukturen dann auch sicherstellen zu können. Also das ist, und ich meine, die Politiker müssen ja auch sehen, wie viele Unternehmen schließen. Also einfach mal gucken, wie viele Pflegedienste haben im letzten halben Jahr geschlossen. Und daraus kann ich doch auch einen Rückschluss ziehen.
Nein, also da kann ich dir erzählen, da habe ich echt ein Schriftstück gesehen aus Berlin von der Senatsverwaltung, Gesundheit und so. Denen ist das nicht bekannt, dass Unternehmen deswegen schließen.
Weswegen dann?
Ich habe es schriftlich gesehen, die Antwort.
Weswegen?
Nein, es schließen keine Unternehmen im Gesundheitswesen. Es geht keine Insolvenz. Das ist ihnen nicht bekannt.
Es ist egal, wie man das Ganze nennt, ob es Insolvenz ist oder wirtschaftliches Zusammenführen diverser Geschäftsstellen. Wir erleben ja tagtäglich, dass Pflegedienste uns zum Beispiel ihre ganzen Beratungskunden abgeben, weil sie da die Kapazität nicht haben. Und durch diese Beratung kriegen wir halt auch mit, weil ganz, ganz viele Hilferufe, also ich habe noch nie so viele Anrufe am Wochenende bekommen wie im letzten halben Jahr, wo die Menschen wirklich panisch sind, weil der Pflegedienst gekündigt hat, obwohl eine vierwöchige Kündigungsfrist da ist, dass sie dann sagen, wir haben keinen mehr und ab übermorgen können wir sie nicht mehr versorgen. Was macht man denn da, wenn man auf Hilfe angewiesen ist?
Genau.
Bitte, liebe Politiker, was machen Sie denn da, wenn Sie niemanden mehr haben? Klar, Sie werden da wahrscheinlich Ressourcen haben, aber stellen Sie sich doch einmal in diese Position. Also eine junge Frau, schwer krank, wirklich schwer krank, dass sie Hilfe braucht vom Pflegedienst, die aber noch Vollzeit berufstätig ist, der hat der Pflegedienst gekündigt. Sie kann sich morgens nicht mehr waschen und nicht anziehen, sich das Essen nicht vorbereiten und nicht zur Arbeit gehen.
Ja, das ist eben diese ganze Sache. Das passt alles nicht zu dem, was ich vorhin meinte mit diesen sozialen Medien, wo alles so hübsch aufgebauscht wird. Das passt eben alles nicht zusammen mit dem, was man in der Realität erlebt, was einem Kolleginnen und Kollegen berichten. Und du sagtest es so schön mit dem, was macht man, wenn der Pflegedienst, ne, es gibt ja mittlerweile in Brandenburg und MacPom und so weiter, es gibt Regionen, da ist keine Versorgungsstruktur mehr da. Und was macht man dann mit diesen Leuten? Ich meine, das mag jetzt kommt wieder so ein Spruch aus der alten Zeit, aber das sind Leute, die zum Teil noch in Kriegszeiten geboren wurden und die nach dem Krieg, sei es als Kinder, als Jugendliche, dann dieses Land wieder mit aufgebaut haben. Und den Leuten, die heute in der Politik sitzen,
das Fundament
das Leben ermöglicht haben, dieses Fundament geschaffen haben, dass wir überhaupt in so einer Überflussgesellschaft leben dürfen. Natürlich, zurzeit ist alles nicht so schön, aber wir leben, empfinde ich, immer noch in einer Überflussgesellschaft. Und dann kommen wir an und sagen diesen alten Menschen, die dieses Land aufgebaut haben.
Pech gehabt, gibt's keinen mehr.
Und nicht nur aufgebaut haben, die also jahrzehntelang hart gearbeitet haben, dann irgendwann in Rente gegangen sind, die also diesen Wohlstand miterarbeitet haben. Das ist ja auch etwas, was viele nicht so ganz verstehen, dass eben so ein Wohlstand einer Gesellschaft von allen erarbeitet wird und nicht vom Himmel fällt. Und dann kommen wir am Ende an und sagen, ja, jetzt bist du krank, Pech gehabt. Also es gab mal so einen Spruch, sozialverträgliches Ableben. Ja, am besten so hier, das, also ich finde es dramatisch und das wundert mich so, mit welcher Arroganz seitens der Politik und von manchen Akteuren da vorgegangen wird und dann wird halt immer wieder geschwafelt, da kommt der nächste Report, geschwafelt, da kommt der nächste Report und jetzt warten wir nochmal 10 Jahre und dann aus diesem Report geht ja auch wunderbar hervor, dass 2029 der Kipppunkt ist, wo eben diese Schneise aus wir haben genügend Personal und wir haben zu viele Pflegebedürftige, sich überkreuzt und dann gehen eben die Anzahl der Pflegebedürftigen nach oben und die Anzahl der Pflegepersonen, also der professionell zur Verfügung stehenden, geht nach unten. Was machen wir dann? Dann kommen die ganzen klugen Leute und sagen, ja, wir müssen Pflegepersonal aus dem Ausland ankarren.
Da, Freunde. Ja, papalapap, ich war selber in der Arbeitsgruppe bei der konzertierten Aktion Pflege bei Beschaffung von ausländischen Pflegekräften. Wir grasen andere Länder ab, die haben doch auch Menschen, die versorgt werden müssen. Da gibt es auch einen demografischen Wandel. Was soll diese Verschieberei? Ich habe Kunden.
Na, nicht nur das, das ist ja nicht nur diese Verschieberei. Ganz ehrlich, wir sind hier auf einem fachlichen Niveau unterhalb der Dachkante unterwegs.
Ja, das auch, also aber haben so eine hohe Nase, weil wir uns einbilden, dass wir die besten Ausbildungen. Nein, ja. Andere Länder haben qualifizierte Ausbildung. Da kommen hochqualifizierte Menschen und werden in die Pflege gesteckt und sollen sozusagen Inkontinenzversorgung machen, wo der sagt, na, also ich bin studierte Pflegefachkraft, ich habe das 5 Jahre gemacht, ich mache das hier nicht. Das wird denen ja gar nicht erzählt, was sie hier irgendwie erwartet.
Und dann kommen die hierher und sollen dann eben diese Arbeit verrichten, die gehen nach 2 Wochen wieder zurück und sagen, wollt ihr mich ver-?
Also das kriege ich auch ständig berichtet. Ja, Mensch, die kann zwar kein Deutsch, ist aber ganz nett. Die werden nicht eingearbeitet. Den wird nicht erklärt, mag sein, dass sie die Pflege beherrschen, aber trotzdem kennen sie die deutschen bürokratischen Hürden nicht. Und dann werden sie einfach losgelassen mit einem Google-Übersetzer. Also wie viele Kunden mir berichten, dass die Kommunikation lediglich über einen Google-Übersetzer stattfindet.
Ja, und dann kommt eben der nächste Punkt im Zusammenhang mit dem, dass wir irgendwann zu wenig Pflegepersonal haben. Ist jetzt ja Karlchen auf den Gedanken gekommen, wir müssen ja die Kompetenz des Pflegepersonals stärken, der Pflegekräfte und eben, wie heißt das Ganze? Pflegekompetenzstärkungsgesetz.
Ja, genau.
So, das
genau.
Soll dann ja kommen, womit dann eben Kompetenzen den Pflegefachpersonen gegeben werden, womit sie dann bestimmte Sachen machen können. So.
Haben wir ja gehabt. Jetzt 2022 haben wir ja die Verordnungsermächtigung bekommen, wo wir als Pflegefachkräfte in bestimmten Konstellationen Pflegehilfsmittel empfehlen dürfen.
Ja, aber darauf wollte ich noch gar nicht hinaus. Ich will es viel dramatischer darstellen.
Aber ich will dazu noch sagen, also uns wurden Kompetenzen zuerkannt, aber die Umsetzung so kompliziert, dass wir das gar nicht machen können.
Das ist der eine Punkt, dass man es nicht machen kann, dass das so kompliziert ist. Der andere Punkt ist, der haut da so ein Positionspapier raus, Pflegekompetenzstärkungsgesetz, und alle durch die Bank weg schreien, oh wunderbar, endlich, darauf haben wir gewartet, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und da waren ganz viele dabei, die studiert haben und auch in wichtigen Positionen in der Pflegelandschaft sitzen. Und ich als kleines Würmchen aus einem kleinen Betrieb in Berlin sitze dann da und denke mir so, Alter, wie viel hat man euch denn gegeben, dass ihr nicht merkt, dass das nichts anderes ist als eine Arbeitsverschiebung weg zu den Ärzten, zu den Pflegekräften, weil bei den Ärzten sieht es ja nicht besser aus als bei uns, in Watte gepackt als Pflegekompetenzstärkungsgesetz. Wir geben euch mehr Kompetenz, dass ihr dieses und jenes, also nicht alles, ganz bestimmte Aufgaben und dann auch nur noch unterteilt in Studierte und Nicht-Studierte, wo ich dann wirklich da sitze und mir denke, wir als Pflegefachkräfte, wir können viel, viel mehr. Und trotzdem, jetzt wollt ihr uns allen Kompetenzen geben und dann unterscheidet ihr aber trotzdem nochmal zwischen Studierten und Nicht-Studierten. Also nehmt es mir nicht übel, wirklich. Ich mag euch alle, aber...
Aber die werden auch bei Nicht-Studierten und müssen von Nicht-Studierten gepflegt werden.
Mir ist noch keine, also ich wirklich, diese Unterscheidung zwischen studierten und nicht-studierten Pflegefachkräften, ich kann es nicht mehr hören. Wir sind alles Kolleginnen und Kollegen. Ja, die einen mögen vielleicht ein bisschen länger studiert haben und ein bisschen mehr im Gesundheitssystem drinstecken, aber dieses ewige Spalten hier, Spalten da.
Die anderen haben mehr Berufserfahrung.
Es ist eben dramatisch so. Und ich find's wirklich dramatisch, wie man da versucht, also so unterschwellig zu spalten und dann aber ankommt und das Krönchen aufsetzt und sagt, jetzt kriegt er aber mehr Kompetenzen und dann legt mal los. Ich finde das höchst gefährlich, weil den Leuten wird eine rosa Brille aufgesetzt und damit suggeriert, wir geben euch mehr Kompetenz und damit sind die ganzen Probleme gelöst. Das ist meine Ansicht dieses Pflegekompetenzstärkungsgesetzes.
Wenn wir Kompetenzen bekommen, müssen wir aber auch Ressourcen bekommen. Bei dieser Beratung zu den Hilfsmitteln haben wir die Kompetenzen bekommen, aber haben dazu keine Ressource bekommen. Das muss sozusagen im bestehenden Beratungsmechanismus abgefrühstückt werden, wie manche Kollegen dann auch sagen.
Entschuldigung. Der war gut. Halt, stopp. Ein Ole geht.
Ich habe einen Anspruch, deswegen arbeite ich auch mit dir zusammen. Ich habe einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Und wenn ich zur Beratung gehe, werden die Menschen beraten. Ich frühstücke nichts ab. Ich erhasche mir keine Unterschrift an der Tür. Die haben einen Anspruch auf die Beratung und das muss ich auch umsetzen. Und dafür muss ich auch Kompetenzen, aber auch Ressourcen, zeitliche Ressourcen bekommen. Und Zeit ist Geld und ich muss das auch honoriert bekommen. Wie viel du dich mit Kassen oder Landesverbänden auseinandersetzen musst, weil die uns zustehenden Gebühren einfach nicht verhandelt werden können.
Wenn Sie denn noch mit einem reden. Ich habe seit 8 Wochen lang von den Landesverbänden der Pflegekassen in Berlin und Brandenburg bis heute keine Antwort erhalten.
vielleicht
ich sagte dir einfach mal.
Technische so, vielleicht, Störung?
Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da keinen E-Mail-Eingang mehr.
Du bist ein Spam besser. Eingerichtet, du kommst Spam. Sofort in die Spam-Ordner rein.
Also, liebe Landesverbände, ihr wisst, ja, ich schicke ja mittlerweile jeden Tag E-Mails. Irgendwann schicke ich auch Brieftauben los. Die knallen dann gegens Fenster oder so, keine Ahnung, bis die Post endlich zugestellt ist. Ich warte auf eine Antwort von euch, um meine Leute bezahlen zu können, die im Übrigen auch mehr Geld haben wollen, weil deren Kosten steigen ja auch,
ja.
Ne?
Aber nochmal kurz zurückzukommen zum DRK-Pflegereport.
Wir reden ja die ganze Zeit über den genau, Pflegereport. Das genau. Sind ja alles, also nur, falls man jetzt hier denkt, wir reden wirres Zeug.
Nee, alles aus dem...
Das hängt alles mit diesem Pflegereport zusammen. Und da sieht man schon, wie komplex dieses ganze Thema ist. Und jetzt werden ja wahrscheinlich wieder welche um die Ecke schreien und sagen, aber ihr könnt ja nicht nur meckern, präsentiert doch mal eine Lösung. Die Lösungen liegen, glaube ich, schon seit 20 Jahren im Schubfach.
Und man muss sie einfach nur rausholen. Also in dem DRK-Pflegereport sind auch einige Mythen aus der Welt geschaffen worden. Ich lese mal kurz, ich zitiere mal. Da heißt es ein Mythos, Pflegekräfte...
Gibt die Bundesrepublik gar nicht, oder?
Pflegekräfte verweilen nur wenige Jahre in ihrem Beruf. Das sei ein Mythos. Die Erkenntnis ist, Pflegekräfte sind berufstreu. Es gab ein Plexit, eine Corona-bedingte Flucht aus dem Beruf, sei auch ein Mythos. Erkenntnis ist, die Zahl der Erwerbstätigen in der beruflichen Pflege ist stabil. Mythos wird beschrieben, der Pflegeberuf ist unattraktiv. Nein, die Erkenntnis ist, 2021 wurden so viele Pflegende ausgebildet wie noch nie. Die Ausbildungszahlen halten sich auch nach Einführung der generalistischen Ausbildung stabil. Mythos, die Krankenhäuser entziehen dem ambulanten Pflegemarkt durch eine bessere Bezahlung oder Arbeitsbedingungen die Fachkräfte. Nein, die Erkenntnis sei, beruflich Pflegende sind sektoren- und ortstreu. Da ist eine Aufstellung, Mythos, nicht Mythos, wie auch immer, kann man ja auch darüber diskutieren.
Kann man mal die Hintergrundzahlen sehen? Wie viele sind in die Ausbildung gegangen? Wie viele sind rausgekommen?
Ich glaube, das ist aus dem Report dann auch detailliert.
Da war auch die Abbruchquote und sowas alles, ne?
Genau. Also das ist nachvollziehbar, nachlesbar. Aber nichtsdestotrotz fehlen mir hier die Lösungen. Das Einzige, was sozusagen als Lösung angeboten wird, sind Handlungsfelder. Das ist auch wieder eine Status Quo-Feststellung. Was ist es sozusagen? Aber das sind für mich keine Lösungsansätze. Was macht ihr jetzt mit den Erkenntnissen, die ihr hier über Seiten und Seiten festgestellt habt, liebe Verantwortliche.
Ja, das ist doch dieses, es wird, ich glaube, das ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit meinen. Es wird immer so viel erzählt und es wird so viel reportiert und es wird so viel zusammengeschwafelt. Ich meine, wir sind ja auch nicht besser, wir machen es ja auch. Aber man versucht ja, also ich versuche mir als Unternehmer, und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Unternehmern in diesem Land und der Politik, ich versuche mir Gedanken zu machen, wie entwickelt sich das Ganze in den nächsten 10 Jahren? Worauf muss ich mich einstellen? Wie muss ich mich ausrichten? Womit muss ich mich befassen? Welche Probleme könnten auftreten und wie löse ich die? Und ohne mich jetzt hier über aus dem Fenster zu lehnen, aber als Unternehmer muss man schon irgendwie Visionen haben. Also jetzt nicht, dass man bekloppt ist und irgendwas sieht, aber man muss eine Vision haben. Wo will ich mit meinem Unternehmen in 5 oder in 10 Jahren stehen? Was habe ich vor? Und das vermisse ich in der Politik. Und zwar extrem. Das
macht man eigentlich in jedem Betrieb. Macht man sogar in Beziehung.
Ja, aber ich weiß nicht, ich gucke als Unternehmer im Gesundheitswesen, wie entwickelt sich die Branche, was passiert da, guckt dann rechts und links und stellt auf einmal fest, oh, Konkurrenten sind pleite gegangen. Was ist denn da los?
Aber ich kann dir aus dem super DRK-Pflegereport einige Handlungsfelder nennen, an die du dann ansetzen kannst. Also lieber Jens, hab dich mal nicht so. Ausbildung sichern und fördern müssen wir machen. Fach- und Assistenzkräftesicherung vor Ort müssen wir machen. Ja. Gesundheitsförderung und Prävention müssen wir machen. Ja. Also deine Mitarbeiter dann entsprechend präventiv pushen. Attraktive Arbeitsbedingungen. Jens, da bist du gut unterwegs. Offene Personalgewinnung hat man auch schon mal. Eigenverantwortung stärken, Innovation fördern. Ich bin noch nicht fertig. Sektorenübergreifende und interprofessionelle Zusammenarbeit, Unterstützung und Durchlässigkeit des Bildungssystems stärken.
So, und jetzt komme ich um die Ecke und sage, genau alles das, was dort aufgezählt ist, setzen wir tatsächlich bereits um. Und das schon seit Jahren, weil wir sind nämlich ein Unternehmen. Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten. Jeder arbeitet dann, wann er möchte. Bei uns gibt es eben dieses Credo Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch Familie, Pflege und Beruf. Bei uns gibt es das Credo, dass eben jeder sich wohlfühlen soll und Es gibt welche, die arbeiten gerne morgens, es gibt welche, die arbeiten gerne abends. Jeder arbeitet bei uns, wann er will. Und es wird tatsächlich auch gearbeitet. Ich muss das nicht mal kontrollieren, das funktioniert. Wir haben betriebliche Krankenversicherung. Geht um die Gesundheitsförderung, wo eben auch präventive Gesundheitsleistungen mit bei sind, nicht? Was ich auch im Gesundheitswesen ein bisschen vermisse. Wir zahlen ja lieber für die ganze Behandlung, als statt mal da zu präventiv gucken, wie man
zu agieren, ja.
So. Und wir haben das bei uns, dass wir in Bildung investieren. Ja, ich für jeden Monat Gespräche mit meinen Mitarbeitern, Einzelgespräche, um rauszufinden, was da los ist, wie es denn so geht.
Förderst unsere Kompetenzen?
Ich fördere eure Kompetenzen. Ich versuche, das zu stärken. Man setzt das alles Das hätte ich euch schon vor 10 Jahren sagen können.
Aber nochmal, diese Handlungsfelder, macht doch bitte das Papier zur konzertierten Aktion Pflege. Das ist ein Heftchen. Lest da bitte nach. Nehmt die PDF-Version, dann könnt ihr sogar Schlagwörter suchen. Genau die Punkte haben wir schon in diversen Arbeitsgruppen ganz groß mit ganz wichtigen Fachleuten ausdiskutiert. Es gibt etliche Papiere dazu. Bitte keine Papiere mehr auf den Markt bringen, sondern entsprechend Regeln oder Handlungen machen, die diese Problematik dann auch beheben.
Ist das nicht neu?
Nein!
Ach, habe ich jetzt gedacht.
Nein, gibt doch diesen Spruch. Altes Wasser in neuen Schläuchen.
Ja, ja.
Genau. Hm.
Da also bin ich jetzt aber
Wasser,
überrascht.
Wenn das Wasser modrig ist, ist es auch modrig im neuen Schlauch.
Das mal dazu. Ihr merkt, dass das wirklich, wenn man so wie wir in dieser Branche unterwegs ist, dann muss man sich ja mit solchen Reporten befassen, um zu wissen, was so los ist. Man muss unterwegs sein, man muss sich mit Leuten austauschen, man muss netzwerken.
Vorher die Blutdrucktablette nehmen.
Ich mach das nicht mehr.
Vorher sedieren, damit man dann irgendwie nicht an die Decke geht, weil es ist, ich bin fassungslos.
Ja, man kommt langsam in den Modus, wo es alles frustrierend wird, aber man muss das Ganze machen, um auf dem Laufenden zu bleiben und stellt dann halt immer und immer und immer wieder fest, und man kann ja auch gut davon ausgehen, dass wir einen aller Waffel haben, aber meistens stimmen diese Sachen, die schriftlich irgendwo niedergelegt werden, nicht mit dem überein, was wir alle tagtäglich erleben und was Kolleginnen und Kollegen erzählen, was berichtet wird, mit welchen Fallhürden die zu tun und zu kämpfen haben und was dann von offiziellen Seiten als gegeben hingestellt wird. Und das finde ich total faszinierend. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, woran es liegt, und ich will auch keine Theorie aufstellen, aber ich finde es immer wieder spannend, dass ich Sachen anders lese, als ich sie im Alltag erlebe.
Also ich lade gerne verantwortliche Personen, die halt auch gerade zum Thema Beratung und Pflegeleistung und so weiter was zu melden haben, herzlich ein, mit mir mal eine Woche zur Pflegeberatung mitzulaufen. Und dann zeige ich mal, was da hinter den Haustüren stattfindet, wie traurig teilweise die Situation ist und wie sehr Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen an der Bürokratie scheitern. Und wir können nicht palabern, dass das und das nicht funktioniert, wenn wir nicht vor unserer eigenen Haustür kehren. Also meine Forderung wäre, wir haben einheitliche Gesetze, also sollten auch einheitliche Formulare, einheitliche Anträge, einheitliche Abrechnungssystematiken, denn eine Kasse fordert keinen Antrag, die andere Kasse fordert einen Antrag. Also das ist so ein Kauderwelsch. Und wir wissen ja alle, 97% der Kassenleistungen sind identisch. Also es variiert nur 3%. Und in der Pflege dürften gar keine 3% variieren, weil bundeseinheitliches Gesetz und einheitliche Leistung. Bitte macht was draus. Und wir sind auch zum Thema Digitalisierung unterwegs. Man kann keine digitale Welt aufbauen, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Wir müssen auch bei der digitalen Welt da auch einheitliche Erfassungssystematiken herstellen. Und das wäre einfach, vor allen Dingen für Leistungserbringer, weil wir nicht für jede Kasse neu denken müssen, wie denn jetzt dieses Formular auszufüllen ist.
Ja, es muss vereinheitlicht werden. Also das finde ich auch total wichtig, dass es einheitliche Formulare gibt, aber auch, dass es die Möglichkeit gibt, das Ganze digital zu machen. Dass wir eben auch die digitalen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, endlich mal nutzen würden. Wie gesagt, wir hatten es ja letztens auch in der Folge, die digitalen Pflegeanwendungen, jetzt was unseren Bereich angeht, gibt Anbieter, wird aber nicht anerkannt, weil diese Zulassungsverfahren einfach zu hoch sind. Und ich bin persönlich dafür, es gab schon sehr häufig diese Forderung seit Jahren, auch von Kolleginnen und Kollegen, ein einheitliches Budget zu machen. Ja, was also diese Suppe aus Leistungsmöglichkeiten in der Pflegeversicherung, ganz ehrlich und einfach auf Deutsch, diesen Quatsch versteht kein Mensch.
Nicht mehr.
Nicht mehr. Diese verschiedenen Leistungsarten sind so eng miteinander verwoben, verknüpft. Die eine beeinflusst die andere. Wenn ich das nehme, dann kriege ich das nicht. Und wenn ich das mache, dann wird davon die Hälfte gekürzt. Und wenn du dann da 2 Wochen länger im Krankenhaus bist als da, kriegst du es gekürzt und macht es der Sohn oder die Tochter. Dann wird hier was gekürzt, macht das die Kollegin, dann wird es nicht gekürzt. Und dann kannst du aber erhöhen, bist du unter 25 und hast Pflegegrad 4 und 5, ist das. Hast du das nicht, dann kriegst du nur das. Da denke ich mir doch, welcher Schlemiel sitzt denn da im Amt und denkt sich so einen Blödsinn aus? Macht doch einfach endlich ein einheitliches Budget, aus dem denn die pflegebedürftige Person schöpft. Oder macht hier, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Spitze-Sockel-Tausch-Dingster-Bumster. Gab's vor der Pandemie ein tolles Konzept, womit eben das Gesundheitssystem einmal auf den Kopf gestellt wurde oder die Pflegeversicherung auf den Kopf gestellt wurde. Dann kam ja leider die Pandemie dazwischen, haben wir alle ein bisschen vergessen. Ja,
unabhängig von den Leistungen geht es doch auch um Beratung. Es gibt die Beratung nach 36, nach 45, nach 7, nach 7a. Dem Mensch ist das egal. Also meine Kunden können ja nicht mal unterscheiden, ob ich jetzt vom medizinischen Dienst komme, von der Beratungsstelle oder.
Von der Post.
Wichtig ist, dass, wenn Beratung notwendig ist, die Person beraten werden kann. In welcher Form, nach welchem Paragraphen, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass das A keine Unterschriftabnahme an der Tür ist, dass da tatsächlich eine Beratung erfolgt und gegebenenfalls auch ein Case-Management durchgeführt werden kann, sprich, dass ich die Versorgung auch einleiten kann. Weil aktuell ist es so, ich berate bis zum Punkt X und da muss ich mich zurückziehen, weil alles, was da drüber hinausgeht, ist nicht meine Beratungsbefugnis. Und da fängt es ja schon an.
Ja, das ist totaler Schwachsinn. Ja? Das ist totaler, wirklich, ja. Das muss man mal ganz, 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 ganz deutlich sagen. Und ich hoffe, jetzt hören wirklich viele zu, was das angeht. Das ist so ein Schwachsinn, diese Beratungsarten zu teilen und zu unterteilen. Ja. Der eine darf dieses, der andere darf jenes. Dem Versicherten, der versicherten Person ist es völlig egal, welcher Paragraph, wer dafür zuständig ist, der hat seine eine Person,
genau, das wollte ich gerade sagen,
vertraut.
Der Paragraph ist egal, aber der Versicherte, der Pflegebedürftige oder die wollen nicht das Gleiche immer wieder von vorne erzählen. Das ist ja heutzutage auch so, dass bei den Kassen keine oder bei wenigen Kassen noch direkte persönliche Kundenberatung erfolgt. Sprich, ich rufe bei meiner Kasse an, warte ellenlang in der Warteschleife. Und dann komme ich durch und dann lande ich im Callcenter. Und im Callcenter kriege ich nicht die Auskunft. Oder vielleicht lande ich ja tatsächlich bei einem Sozialversicherungsfachangestellten, der aber zum Thema Pflegeversicherung keine Ahnung hat. Also erzähle ich ihm das, dann erzählt der das, dann erzählt der das. Und dann rufe ich nochmal an oder fliege aus der Leitung, rufe nochmal an, lande wieder komplett bei einem anderen Menschen. Und das, also dem sind sie leid, die Pflegebedürftigen, und sagen immer, na Mensch, sie kennen sich doch aus, können sie das nicht für mich erledigen? Wo ich dann sagen muss, würde ich gerne, darf ich aber nicht, weil bürokratisch ist das so und so geregelt. Und da müsst ihr ansetzen und nicht dieses verschiedene fachliche, weil jeder irgendwie wieder für sich dann entsprechende Interessen dann rausholt.
Ja, das ist das, was ich nicht verstehe. Warum im Himmels Willen wird alles so kompliziert gemacht? Und dann erleben wir es ja selber, dann kommen dann die Kassen in der Abrechnung an bei uns Leistungserbringern und sagen, begründen Sie dies, begründen Sie das, weisen Sie dies nach, weisen Sie das nach, wo ich mir dann denke, ja, wir sitzen hier den ganzen Tag rum, trinken Kaffee, stellen einfach nur Rechnungen und schicken euch die, ohne was gemacht zu haben. Und das ist ja auch so eine Sache und das kennt man ja auch von vielen, gerade so von Pflegediensten, die stehen ja alle permanent unter Generalverdacht, dass die alle betrügen. Und also ja, aber so ein bisschen mehr Vertrauen. Ich meine, wir wissen alle, diese ganzen Qualitätsprüfungen seitens medizinischer Dienste und tralala, das ist reine Beschäftigungstherapie, da könnte man was ganz anderes mitmachen, aber ist auch egal, da könnten wir auch noch 10 Folgen drüber machen. Ihr merkt, diese Problematik ist riesengroß und es wäre schon mal hilfreich, wenn man die Leistungsarten zusammenlegen würde. Es wäre einfacher, wenn man wirklich dazu sieht, dass die Leute die Beratung und die Hilfe kriegen, die ihnen zusteht. Und zwar niedrigschwellig, einfach, schnell, ohne große bürokratische Hürden, ohne dass ich 20 Anträge stellen muss. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann einer Kasse mit einer einzigen Unterschrift als Mitglied beitreten und muss dann aber, wenn ich eine Leistung in Anspruch nehme, 20.000 Anträge einreichen, 25 Unterschriften leisten, dann nochmal danach 25 Nachweise einreichen, wo ich mich frage, was soll das? Was soll das? Wer wird hier damit beschäftigt? Und wenn man dann bei Kassen in Zentralen unterwegs ist oder auch in Außenstellen und dann sieht, dass da Pappfiguren auf den Fluren rumstehen mit irgendwelchen Star Wars Figuren, wo man dann nachfragt, was ist denn das hier? Und dann als Antwort kriegt, ja, das ist ja, also.
Das ist unsere Marketingstrategie.
Wer die beste Abteilung hat, der kriegt dann eben hier, was Luke Skywalker vor die Tür gestellt.
Genau.
Da wundert mich dann überhaupt nichts mehr. Ich möchte keinem zu nahe treten. Wie gesagt, wir mögen euch alle.
Ich habe 15 Jahre in der Kasse gearbeitet. Ich kenne da alle möglichen
Marketing. Das ist doch furchtbar. Weißt du, das geht doch darum, wirklich jemanden, der 80, 90 oder auch jünger ist, jemand, der krank ist. Wir kennen das alle. Wenn wir krank sind, fühlen wir uns nicht gut. Da sind wir nicht gerade in bester Laune, um uns dann noch mit irgendwelchen Anträgen zu beschäftigen. Und aus dem Report geht ja auch hervor, dass 60% der Care-Arbeit von pflegenden Angehörigen übernommen wird, die berufstätig sind. 60%. Und dann kommen wir noch an und sagen, ist ja schön, wenn du jetzt nach Hause kommst und Feierabend hast. Nee, Moment, deine Mutter kannst jetzt nicht versorgen. Du musst noch den Antrag ausfüllen, du musst noch den Nachweis führen. Da musst du nochmal bei der Kasse anrufen und da musst du noch Widerspruch einlegen, den musst du auch noch begründen.
Da fehlt ein Kreuz, dann ruft die Kasse nicht an und sagt, ich glaube, sie haben ein Kreuz vergessen. Nein, dann wird dieses ganze Pamphlet wieder zum Kunden geschickt, der ganz aufgeregt mich dann anruft und sagt, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht?
Ja.
Aber unabhängig von diesem ganzen Chaos, was eigentlich nicht sein müsste, ich möchte heute nicht schwarz malen, aber das ist in dem DAK-Pflegereport, da ist nämlich das Hauptproblem oder als drängendes Thema beschrieben, die Finanzierung des Ganzen. Wir haben ja durch Corona bedingt und auch anderen Gründen eine ganz, ganz schlechte Haushaltssituation. Das merken wir auch also seit dem letzten halben Jahr, was da gekürzt wird, was früher noch nicht mal geprüft wurde. Daran merkt man es. Aber es läuft nicht, es funktioniert nicht, es gibt ein Manko und trotzdem muss es aber irgendwie finanziert werden. Also dafür, dass ich eine schlechte Leistung bekomme, muss ich mehr bezahlen. Irgendwie passt das auch mit der Das ist keine richtige Rechnung, nach meiner Auffassung.
Nein, das funktioniert alles so nicht mehr.
Nee. Aber die Bevölkerung hat ein hohes Ansehen gegenüber professionellen als auch nicht professionellen Pflegefachkräften und Pflegekräften. Das ist in diesem DRK-Pflegereport auch festgestellt worden.
Ich finde das mit dem Ansehen finde ich immer so fragwürdig, weil also wenn ich früher erzählt habe und auch heute noch erzähle, dass ich Krankenpfleger bin, Arschabwischer. Was ist denn das für ein Ansehen? Hallo?
Ja.
Also das ist wieder so, da würde ich gerne wissen, welche Frage wurde gestellt, wie wurde die Frage gestellt? Da gibt's ja, also wenn man sich mit Studien befasst, muss man sich selber mal den Spaß machen, einfach mal genau nachschauen, wer wurde gefragt, was wurde gefragt, wie wurde die Frage gestellt und was war der Hintergrund? Und dann stellt man manchmal sehr schnell fest, dass echt, also Ergebnisse,
ich habe Statistiken gemacht. Also wenn du eine Statistik gut darstellen willst, dann kannst du das entsprechend so bestimmte Sachen dann weglassen, andere wieder hinzufügen. Kommt immer drauf an, aus welcher Perspektive.
Genau. Ich möchte keinem zu nahe treten. Keinem zu nahe treten.
Jeder muss ja seinen Job machen, aber so ein bisschen mitdenken, was so mein Job sozusagen für eine Ursache oder was Wirkung hat. Eine Sache noch, wenn das Ganze nicht über die Pflegeversicherung finanziert werden kann, ich meine, wir wissen alle, es geht uns allen finanziell schlechter aufgrund der Situation, in der wir stecken. Wenn mein Geld nicht reicht, ich mit meinen privaten Finanzmitteln und mit den Zuschüssen der Pflegekasse nicht weiterkomme, muss ich mich an das Sozialamt wenden. Hatten wir ja auch mal erklärt, es gibt Hilfe zur Pflege, sprich explizit Leistungen, die dann die Pflege, wenn ich im Heim bin, dann die Differenz zahlen und so weiter und so fort. Dazu gibt es auch Statistiken. Schade, dass die hier nicht mit aufgeführt wurden. In Berlin, glaube ich, über 50% der stationär versorgten Menschen, aber auch in der ambulanten Versorgung, nehmen Anspruch von Hilfe zur Pflege, also Sozialleistung. Es ist egal, ob wir das hierüber finanzieren oder darüber. Es muss finanziert werden. Es gibt ein riesen Finanzloch und das muss da irgendwie ausgeglichen werden.
Ja, sollte. Und dadurch, dass ja immer weniger Beitragszahler in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen, muss eine Lösung her. Man frage, ich habe keine Lösung parat. Ich bin ja auch nicht Gott. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt hier keinen Vorschlag machen.
Na, wir haben ja auch nicht die Verantwortung über diese einzelnen Töpfe.
Aber übrigens, nee, dafür wählen wir ja die Menschen, die wir glauben, beseelt zu sehen, damit das Wissen zu haben,
eine ich Lösung aber zu finden. Manchmal nicht das Glück, dass ich das Gewählte dann auch an der Spitze habe. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Zu deiner Sockelspitze-Tausch. Haben Sie hier auch Bezug genommen? Und da ist es eine Pflegevollversicherung, aber auch der Sockel-Spitze-Tausch haben derzeit keine politische Realisierungschance. Also das, was vor 4 Jahren...
Liegt es an der Farbe der Regierungskoalition, oder?
Nee, ich glaube an den leeren Kassen. Aber womit man dann vor 4 Jahren ganz groß politisch unterwegs war, ist jetzt überhaupt nicht mehr diskutabel. Also so viel
dazu. Ich würde sagen, dann bleibt nur noch Pflegeversicherung abschaffen.
Und dann?
Und dann gehen wir alle nach Hause.
Alles über die Krankenversicherung?
Ja, auf Verordnung.
Nee, da würden so viele Ressorts wegfallen. Mensch, da ist so viel Verwaltung geschaffen worden. Ach,
da
würden
ja so viele arbeitslos werden. Ich vergaß.
Ja.
Dann geht das auch nicht. Also wirklich spannend. Einfach mal DAK Pflegereport lesen, Barmer Pflegereport lesen. Beschäftigt euch mal mit diesen Zahlen. Guckt es euch näher an. Wir wissen, andere Kolleginnen und Kollegen werden da auch noch ein paar Sachen zu raushauen. Ist wirklich ein spannendes Thema. Wir wollten einfach mal zeigen, so in etwa sitzen wir auch zusammen und diskutieren dann manchmal noch ein bisschen schärfer. So, also wir können.
Dann nennen wir auch Namen und Zahlen.
Das machen wir hier natürlich nicht. Aber es ging uns einmal darum, darüber einfach locker zu reden und unsere Meinung kundzutun, was wir von solchen Sachen hören. Mag nicht jeden interessieren. Aber wir wissen auch, dass es einige gibt, die es interessiert. Wir im Übrigen da mal ein ganz herzliches Dankeschön für, ich glaube, 2200, knapp 80 Zuseherinnen bei YouTube. Über 36.000 Podcast, also wirklich ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank fürs Hören und auch vielen lieben Dank für diese ganzen E-Mails und Nachrichten, Kommentare. Wir sind ja mittlerweile auch auf TikTok vertreten mit über 2300 Followern. Mag jetzt für manche wenig klingen, für uns ist das schon ziemlich viel. Kommen viele Fragen, viele Kommentare, viel Rückmeldung. Echt toll und daraus nehmen wir natürlich auch ganz viel mit und gucken uns dann eben auch Fragen an und sagen, hö, das ist ja spannend, was ist das denn? Beschäftigen uns damit und werden dementsprechend in den nächsten Wochen auch gerade auf YouTube und auch bei TikTok immer wieder Kurzvideos veröffentlichen. Bei Instagram sind wir auch unterwegs, da machen wir aber nicht so viel, da veröffentlichen wir auch immer nur so nebenbei. Aber einfach mal wirklich reinschauen, gerade auch bei YouTube und bei TikTok, so Kurzvideos zu verschiedensten Fragen, die so aus der Praxis der Betroffenen kommen. Weil wir können nicht zu jeder Frage eine Podcast-Folge veröffentlichen, aber wir können halt in der Podcast-Folge oder in der Episode können wir darauf hinweisen, wo wir überall unterwegs sind. Liken, teilen, kommentieren heißt es ja neuerdings.
Genau.
Wenn man
und ein Abo dalassen.
Ein Abo dalassen.
Und
auf das Glöckchen wenn, drücken und hier. Wenn die Glocke noch nicht geläutet hat, nee, oder wenn sie noch läutet, man schelle sie, keine Ahnung. Ole sagt hoch. Folgen. Einfach zuhören, dieses ganze Geschwafel, was wir hier so von uns geben. Der ein oder andere nimmt dann vielleicht doch etwas davon mit und schafft es auch mal, einen Widerspruch zu gewinnen. Sehr häufig sogar mittlerweile. Kriegen wir als Rückmeldung.
Doch, also freut uns. Das freut mich auch sehr, dass manche dann sagen, so, ich habe dann ihre Podcasts als Anleitung genommen und habe es dann auch erfolgreich umgesetzt. Ja. Von daher, also mich freut es sehr, dass wir da auch entsprechende Unterstützung geben können.
Kommt sehr viel. Und wie gesagt, ich bin mittlerweile der Meinung, dass auch die Landesverbände der Pflegekassen in Berlin und Brandenburg unseren Podcast hören, weil sonst würden sie mir antworten. Ich glaube, die sind etwas sauer.
Du stehst auf der roten
Liste. Ich stehe auf der roten Liste. Ich komme bald mal vorbei. Ich bin ja gleich um die Ecke. In diesem Sinne, immer schön lustig, gesund und
sarkastisch bleiben. Vor allem
sarkastisch bleiben. Komm dir, da winkt doch auch noch mal.
Tschüss.
Tschüss.